Ja, einen schönen guten Morgen, guten Abend. Hallo, grüße Sie. Ist der Herr der Ringe vielleicht ein Abbild der Wirklichkeit? Eller hartelijk welkom. Is Lord of the Rings misschien een afbeelding van de werkelijkheid? Ja, vielleicht haben Sie sich diese Frage gestellt und Sie sind nicht der Erste, der sich diese Frage gestellt hat. Ich werde diese Frage an die Karten, den Karten vorlegen und wir werden mal sehen, was dann rauskommt. Ich begrüße Sie zu diesem neuen Video und ich freue mich ganz besonders, dass Sie vielleicht dieses Thema, und es mag immer abgefahrener werden, was hat der Herr der Ringe jetzt mit unserer Wirklichkeit zu tun, dass Sie auch dieses Thema interessiert. Ja, mich würde es freuen und ich möchte Ihnen an dieser Stelle wirklich Danke sagen, dass Sie so treu sind, dabei sind und uns und den Kanal so unterstützen. Denn ohne Sie wäre das Ganze ziemlich sinnlos und mit Sicherheit auch nicht möglich. Denn es ist nicht nur, dass ich dann mal Kaffee bekomme oder ein Paket mit einem Buch oder so, sondern es ist die persönliche Zuwendung. Und diese Energie, das ist nichts anderes als Energie, zwischenmenschliche Energie, Empathie, Freundlichkeit, liebevolle Hinweise, Warnungen und so weiter. All das kommt an und das ist die Universalwährung der Schöpfung, die Energie, die Liebe, das Licht. Und die Dunkelheit, im Fall, um die Kurve wieder zu kriegen, Herr der Ringe, da ist ja Licht und Dunkel nebeneinander. Die Dunkelheit ist ein Teil der Schöpfung, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es wirklich so einfach ist, aber wenn alles durcheinander gebracht worden ist, so wie das sich uns jetzt zeigt, seit vielen Jahren, seit Hunderten, Tausenden Jahren, und es zeigt sich auf jeden Fall uns seit geraumer Zeit, aber im Vergleich zur Ausbreitung der Dunkelheit, zum Nicht-Sehen-Können, zum in der Falle sitzen des Menschleins, ist das natürlich wenig. Ja? Also wie viele Jahre haben wir jetzt, wenn wir als Fixpunkt die Corona-Geschichte nehmen, wie viele Jahre haben wir jetzt gehabt, um anfangen zu verstehen? Wenig Jahre. Und im Vergleich mit dem, wie lange dieses System, was wir Matrix oder die dunkle Seite nennen und so weiter, wie lange das schon besteht, wie lange wir in dieser Falle sitzen, in die wir uns immer wieder inkarniert haben, ja. Im Rad von Karma und im Rad von Wiedergeburt und so weiter, ja. Und selbst wenn es nur, weil ja, was ja immer wieder auch jetzt behauptet wird, was ja auch nach oben spült, auch sehr, glaube ich, sehr, sehr interessant, wenn es eben nur unsere Schattenseiten sind. Ja, es ist aber eine Schattenseite, es ist eine große Seite der persönlichen Existenz. Also auch das kann einem, es wird diese Dame, die eben diesen Kanal oder diese hat und diese Methode, diese Heilmethode betreibt, auch nicht bestreiten. Ob das nun eine Schattenseite ist, ob es jetzt existierende Entitäten sind, wie im Herr der Ringe, spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Es sind Seiten des Lebens. Und die haben wir zu bewältigen. Und insofern kann man mal laut, leise darüber nachdenken, was spielt alles in unserem Leben eine wichtige Rolle. Und jetzt kommen wir zum Herrn der Ringe, zu Fantasie oder Fantasiefilm oder Fantasy, es ist ja eine Gattung für sich. Hinzu kommt auch die Science-Fiction-Welt, die ich jetzt hier nicht besprechen möchte. Und Herr der Ringe ist sicherlich eines der wichtigsten Werke, die es jemals gegeben hat, weil er das Werk, prinzipiell die Menschen an sich in einer epischen, erzählenden Art und Weise in den Mittelpunkt des ganzen Geschehens stellt. Und der Schriftsteller Tolkien, entwickelt sogar eine eigene Sprache, die man sprechen kann. Das ist eine Kunstsprache. Und diese Verständigung dort in dieser Sprache, die in sich geschlossen ist, die Verständigung ist möglich. Also man kann mit dieser Sprache sich, wenn die anderen die auch verstehen, es ist eine in sich lebende, wenngleich nicht gesprochene Sprache, so ähnlich wie Latein, auch eine Sprache ist, die man theoretisch lernen kann und dann sich mit ihr verständigen kann. So ist diese Sprache dort im Herr der Ringe auch ein etwas, was ins Leben gerufen werden könnte. Also Tolkien muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. Und er hat das Silmarillion, also das war das erste Buch, hat gar nicht so viel geschrieben. Da wird die Schöpfung beschrieben, und zwar gesungen. Die Schöpfung wird gesungen, die Schöpfung wird als ein Lied betrachtet oder in Liedform vorgetragen. Es sind Gedanken, die, ja, ich finde, an Genialität grenzen, wenn sie nicht genial sind. Und jetzt könnte man sagen, wenn man dann das Epos von Mittelerde betrachtet, weil es gibt auch andere Welten im Herr der Ringe, es gibt dann das Epos von Mittelerde, das da, wo die Menschen leben, da, wo sich alles abspielt. Es gibt natürlich dann die Zauberer, es gibt die Hobbits, die kleinen Wesen, es gibt die Elfen, die Elben, die Lichtwesen, die aber auch ärgerlich sein können und in sich eine andere Dimension bewohnen. Dann gibt es die Orks, die die Unterwelt bewohnen, und es gibt immer wieder die Magier und Zauberer, Hexen und von weibliche und männliche Kräfte, die sich auch mit den Menschen mischen. Die Menschen, die Könige, lassen sich beeinflussen von den Geistern. Und es gibt Verbindungen zwischen den einzelnen Welten, an denen die hochgestellten Menschen durchaus auch einen Teil haben. Also der König kann sich verbinden mit im Epos mit den Elben. Er kann sich verbinden mit den Zwergen, mit den Hobbits. Das einfache Volk, von dem ist im Prinzip nicht die Rede. Das einfache Volk wird im Epos höchstens am Rande erwähnt, wenn es um die Schlachten geht. Also Schlachtszenen sind dort, Kriegsszenen sind dort sehr anwesend. Und Tolkien erschafft mit diesem Epos prinzipiell das, was er sich von der Geschichte der Menschheit vorgestellt hat. Philosophisch nachvollziehbar, betrachtbar. Die Sinnfragen werden gestellt. Wo fängt das an? Wo geht das hin? Einzelne Szenen sind hochinteressant und lohnen die Betrachtung, wie man eben auch von einer guten Seite in die schlechte gehen kann, was den Zauberer betrifft, was die Magie betrifft, also die andere Seite der Magie, die dunkle Magie, die lichte Magie, der Wechsel von Licht zu Dunkel, die Entscheidung des mächtigen Zauberers, der sich dann doch zur dunklen Seite wendet, der dann auch sehr aktiv wird, die Zerstörung der Natur. Das Dunkle findet seinen Weg in das Licht hinein, in die tägliche Lebensumgebung der Menschen. Und das ist nicht nur beim Herr der Ringe so dargestellt, sondern eben auch in vielen anderen Märchen. Am Ende wird es gut, aber die Wendung in der Schlacht um Mittelerde, die übrigens in mehreren Varianten stattfindet und in mehreren Phasen, die Wendung wird also herbeigeführt dann durch eine Frau. Diese Frau spielt gar keine so große Rolle. Sie ist dann in dem Moment mit einem Trick anwesend. Und dadurch wird die Wendung herbeigeführt. Das Männliche, epochal in den Nebengrund, nicht so nicht in den Hintergrund verdrängt, wird praktisch, obwohl es noch auf der Bühne die ganze Zeit anwesend ist, wird es in entscheidender Stelle durch eine Frau verdrängt. Sie wird dann am Ende zwar keine führende Rolle übernehmen, aber sie hat die Welt gerettet. Und wir sehen in diesem Film, diesen drei Teilen sind es, glaube ich, aber vor allen Dingen im Buch, die Entfaltung des Menschseins, die Verführungen, die Helden, die Antihelden und auch die Veränderung, die herbeigeführt werden kann, wenn man Macht hat und wie die Macht einen kettet. Und diese Kettung ist zum Beispiel im Tarot zu sehen mit dem Teufel. Wenn ich Ihnen mal den Teufel hier raussuche aus der Karte, mal sehen, ob ich ihn schnell finde. Ja. Die Verkettung an die Macht, das ist brillant dargestellt im Tarot beim Rider-Waite. Und im Film sehr gut in der Metamorphose vom Gollum, von diesem Fischermenschen, der selbst dann zu einem Gnom, zu einem giftigen Gnom entartet, der nur noch sich verbindet mit der dunklen Seite und direkt von der dunklen Seite über den Ring seine Abhängigkeit bekommt, seinen Wohlfühleffekt. Und hier haben wir diese Karte. Ja, wir haben hier diese Ketten, an denen die Menschen hängen, und sie könnten die Ketten auch durchaus freiwillig ablegen. Das tun sie aber nicht, weil sie etwas von dieser Abhängigkeit haben. Man sieht hier, da kommen Impulse von der dunklen Seite, da kommt Reichtum und Belohnung von der dunklen Seite, wenn man sich freiwillig an sie hängt und wenn man auch schon in Richtung der dunklen Seite Veränderungen an der körperlichen und an der geistigen Statur zu verzeichnen hat. Die haben also auch schon Hörner hier, wie man sieht. Beim Mann sieht man es jetzt schlecht, aber bei ihr sieht man das hier ganz gut. Ja, und all das wird in diesem Herrn der Ringe also unglaublich brillant dargestellt. Und ich frage mich schon lange, es gab viele Abhandlungen Ludwig Garz und Frau Turner, wo sie eben, er selbst natürlich auch, aber sie gemeinsam im Interview über den Herrn der Ringe gesprochen haben. Und der Herr Garz ist jemand, der sich mit dem Herrn der Ringe sehr gut auskennt. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, Ludwig Garz, den Kanal. Und da können Sie bis in die Details unserer Jetzt-Welt im Herr der Ringe hineintauchen, in den Herrn der Ringe hineintauchen. Und er bringt auch Übersetzungen sozusagen der Szenen in unsere heutige Zeit, beziehungsweise Übersetzungen aus der heutigen Zeit in die Szenen des Films. Also das Finanzwesen zum Beispiel, ja, kann durchaus über den Herrn der Ringe thematisiert werden. Und der Herr Garz widmet sich jetzt, glaube ich, auch oder wollte sich dem Harry Potter widmen. Warum er das tut, ich würde einfach sagen, weil dieser Mann das Genie besitzt, die Märchen und in dem Fall ein modernes Märchen oder ein Epos, ganz wie man möchte, in den Sinnzusammenhang zu stellen mit der heutigen Zeit. Es ist ja sehr oft besprochen worden, zumindest in den spirituellen, esoterischen Kreisen, wo sonst, dass die Symbole der heutigen Zeit, da gibt es immer weniger Bücher, da gibt es immer mehr Filme, da gibt es immer mehr Äußerungen im Internet, also im YouTube und was es da alles für Filme und Videos und so weiter gibt, Serien, vor allen Dingen Serien, Netflix-Serien, also die Netflix-Serien sind eine Welt für sich, dann hat man eben auch die Hollywood-Serien und die großen, überhaupt die Serien wie Wikinger und wie The Lost Kingdom. Was hatten wir noch? Die Serie über das viktorianische England ist sehr gut angeschaut worden. Dann auch eine Serie mit dem Teufel, wo der Teufel als junger, charmanter Mann auftritt. Das ist so eine kleinere Serie, die habe ich bald gesehen, war sogar gratis. Und ich habe die Serien früher natürlich mit anderen Augen geschaut. Und wenn ich sie mir heute nochmal ansehe, zum Beispiel auch der junge Papst hat mir das neulich angeschaut. Ich habe dann aufgehört, weil es mich dann doch nicht so mehr gefesselt hat. Aber am Anfang waren da sehr interessante Dinge drin, die über die Machenschaften in der Kirche und über die ja Nichtüberwindung und von eigenen Schattenseiten bei den Priestern sprechen und durchaus auch von der Beseelung, ja, der Geistlichen, auch das ist vorhanden. Also sind diese Filme, diese Videos und diese Bücher für uns heute wertvolle Hinweise, um unsere Lebenswirklichkeit in den Kontext bringen zu können. Und eben alles andere als Zufälligkeiten. Und möchte ich jetzt von den Karten mal wissen, was das Epos Herr der Ringe uns zu sagen hat. In diesem Sinn des Zusammenhanges mit unserem wirklichen Leben. Weil es ist wirklich mehr als nur irgendwie ein Märchen. Es ist absolut mehr. Also was hat es uns denn nun zu sagen? Da haben wir den König der Kelche, der hier rausspringt. Nochmal weitermischen. Was hat es uns zu sagen, dieses Epos Herr der Ringe? Und ich beanspruche jetzt hier wirklich überhaupt gar keine Vollständigkeit. Es ist nur Gedankensplitter, die mich in diese allgemeine Richtung bringen. Denn der Herr Garz ist der Experte, der hat darüber sehr viel gesprochen und das lohnt sich dann, bei ihm nachzuschauen. So, also, was sagt uns der Herr der Ringe? Da haben wir die Königin der Münzen. Wir haben den König der Stäbe. Wir haben die sieben der Münzen auf dem Kopf. Und wir haben die drei der Schwerter. Und als Entreekarte die zehn der Schwerter. Ich nehme mal von den Lenormand. Da habe ich solche schönen Würfel. Da möchte ich mir mal jeden Fall. Ne, das sind die Tarotwürfel. Das ist egal. Der König der Kelche kommt hier nochmal. Unter der Königin der Münzen. Nehme ich mir mal noch was raus. Die Königin der Kelche taucht auch auf. Und dann haben wir noch. Wen haben wir denn dann noch? Das ist der Hierophant, glaube ich. Nee, das ist nicht der Hierophant, sondern die Kaiserin. Das ist die Kaiserin, also die Herrscherin. Ja, dann zeige ich Ihnen die Karte. Ich muss mich entschuldigen, weil diese Würfel nehme ich sehr selten. Da muss ich immer genau hinschauen, weil diese großen Arkanen, sind natürlich auf so einem kleinen Würfel dargestellt und haben ihre Piktogramme. Die muss man erstmal identifizieren. So, also was sagt uns diese Serie bzw. dieses Epos für uns selbst jetzt in dieser heutigen Zeit? Herr der Ringe. Die Zehn der Schwerter als Entreekarte auf dem Kopf, der König der Kelche, die Königin der Münzen mit dem König der Kelche darunter. Nochmal als andere Tarot-Äußerung, der König der Stäbe auf dem Kopf. Darunter die Königin der Kelche, die sieben der Münzen auf dem Kopf. Darunter die Kaiserin, das heilige Weibliche. Und zuletzt die drei der Schwerter auf dem Kopf. Nun, ich möchte Folgendes sagen dazu. Auffällig ist wirklich, wir haben hier fünfmal König und Königin. Das ist in einer Legung von acht Karten, ich würde mal sagen, eine ganze Menge. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Karten, damit meine ich jetzt die Würfel auch natürlich. Das sind Tarotwürfel. Ich war der Annahme, dass ich meine Lenormand-Würfel mitgenommen hatte in mein Quartier hier, aber es sind die Tarotwürfel. Spielt auch keine Rolle. Es sind eine andere Art, ist eine andere Art des Tarot. Und da haben wir halt nochmal zwei Königin, Könige. Einen König, eine Königin. Wie viel haben wir denn nun eigentlich? Wir haben 1, 2 Könige und 3 Könige und 2 Königinnen. 2 Königinnen und 3 Könige. Und zwar das Erdelement, das und das Wasserelement. Das Wasserelement ist dreimal vertreten und das Erdelement einmal und das Feuerelement auch einmal. Das ist eine reine Analyse jetzt der Karten. Dann haben wir die Münzen auch einmal. Wir haben alle vier Elemente und wir haben die Schwerter zweimal. Das ist erstmal bemerkenswert. Und wenn wir jetzt die Karten mal anschauen und wir haben eine große Arcana-Karte. Ja, also eine Übersicht allgemein von fünf Karten plus drei Extra-Karten. Und die übergroße Mehrheit sind handelnde Personen. Und die Frage war, was hat dieses Epos mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Was kann uns das sagen? Nun, es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass, wie sollen die Karten antworten? Und die Karten antworten immer kryptisch. Hier antworten sie ziemlich deutlich, dass Vertreter dieses Epos auch in der Lebenswirklichkeit erscheinen. Ja, nämlich nicht umsonst im Epos handelt es sich um Könige und Königinnen, also um Archetypen. Das Epos erzählt über archetypische Vorgänge. Und das ist schon mal ein Ja. Ne? Das Epos ist mehr als nur ein Märchen. Ja? Es hat wirklich mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Und es zeigt uns in der Mitte den König der Stäbe und die Königin der Kelche. König der Stäbe und die Königin der Kelche. Hier trifft sich also das aggressiv entartete männliche Prinzip auf das ausgleichende weibliche Prinzip in Bezug auf die Herrschaft. Ja, die Herrschaft über die Welt. Das ist in die mittlere Karten. Die beiden mittleren Karten waren das. Die Lösung kommt über das heilige weibliche Prinzip tatsächlich, indem wir in dem Moment, wenn wir fest blockiert feststehen, das ist die 7 der Münzen, ist die Blockade auf dem Kopf. Der Prozess wird blockiert und es gibt Angst, vor allen Dingen ist es die Angstkarte, etwas wieder zu verlieren. Die große Angst, das zu verlieren, was man erreicht hat. Und dann bekommt diese Situation Kontakt mit dem heiligen weiblichen Prinzip. Und das ist eigentlich das, was in diesem Epos gezeigt wird. Im Moment, wo alles verloren zu sein scheint, erscheint das heilige Weibliche und rettet die ganze Szenerie. Es endet mit der 3 der Kelche, mit der 3 der Schwerter auf dem Kopf. Das heißt, dieser alte Schmerz, der die Menschheit über Jahrhunderte so nicht viel länger noch verfolgt hat aus diesem alten Reich, aus dieser alten Dunkelheit, darf sich dann lösen, ja. Und tatsächlich gibt es hier eine recht schnelle Lösung dann mit dem Licht am Horizont. Diese Karte liegt auch auf dem Kopf. Das sind die beiden letzten Karten, beziehungsweise das ist ja die Entree-Karte, haben zu tun mit dem Geist. Also wir sind gefragt, beides zu integrieren. Wir sind gefragt, den Kelche zu integrieren. Wir haben hier den König der Kelche und die Königin der Kelche. Also das große Gebiet des Gefühls. Und wir haben den König der Kelche gleich zweimal. Hier ist er nochmal. Und hier interagiert er mit der Königin der Münzen. Also Gefühl und Fakten, Gesundheit, Reichtum, Wohlfahrt, das ist das, was der Film uns zeigt, was möglich ist durch die weise Anwendung von Macht. Und genau das ist das, was wir auf der Erde auch haben könnten. Wenn Gefühl, Weiblichkeit wieder zusammengeht mit Weiblichkeit, die neue Fakten schafft. Interessant, dass diese Weiblichkeit hier eine wirklich zentrale Rolle spielt und die absolut mittelste Rolle spielt tatsächlich das Zusammenspiel von männlichem und weiblichem Machtgefüge. Ja? Und dann geht's in die Hilfe durch das heilige weibliche Prinzip in dem Moment, wo die Angst am größten ist, alles zu verlieren. Und das Ganze endet mit der Verarbeitung des Schmerzes, die sich löst und es spiegelt sich. Ja, am Anfang ist der König, der König der Kelche, der schaut sozusagen in die Legung hinein. Also eine gütige Figur, die Herrscherfunktionen hat. Das sehen wir im Epos auch. Der junge König, der am Ende die Macht dann auch wieder übernimmt. Und das Alte muss dann verarbeitet werden und wird sich dann ziemlich schnell lösen. Also das ist eigentlich nochmal die Widerspiegelung des Epos in Form der Karten. Also damit könnte man sagen, ja, es ist ein interessanter Gedanke und ich kann ihn nicht von mir weisen. Das sieht hier danach aus, als ob die Karten uns zeigen, dass dieser Film, dieser großartige Film, eine wichtige Rolle spielt im Zusammenhang mit unserer jetzigen Situation. Ja, mir war es das wert. Weiß ich nicht, was Sie dazu sagen. Ich danke den Herrn Ludwig Gartz so für seine Arbeit an dieser Stelle. Wir kennen uns nicht. Aber ich finde ihn, es ist ein Genie, dieser Mann. Und ich könnte mit ihm gar nicht irgendwie kommunizieren, weil ich vor lauter Ehrfurcht nicht wüsste, was ich sagen soll. Also dieser große Geist, wie er analytisch dieses Werk, dieses Fantasiewerk bearbeitet, finde ich, also Hut ab. Dankeschön, alles Gute, Dach.